Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europas.
Chipurile Europei.
Europäische Ansichten.
Lice Europa.
Faces of Europe.
Unten grasen die Kühe und oben drehen sich die Windräder der Zukunft. Das ist das Windtestcenter Østerild, ein Hightech-Hub mitten im dänischen Nirgendwo, umgeben von Meer, von Bäumen und Feldern. Hier werden die Anlagen getestet und dann werden sie zum Bau zugelassen.
Die Küste hier ist der windigste Ort Europas. Nirgendwo in Europa herrschen die gleichen Verhältnisse wie hier. Das ist einzigartig.
Es sind nicht nur Kühe, sondern auch einige Touristen, die vor den Windrädern stehen. Sie haben die Köpfe in den Nacken gelegt und schauen empor zu den Turbinen in mehr als 200 Metern Höhe.
Dänemark hat sich vor vielen Jahren nach der Ölkrise in den 70ern entschieden, so schnell wie möglich auf Öl, Gas und Kohle zu verzichten. Viele Staaten haben auch ambitionierte Pläne oder Windkraftprojekte und wollen bei uns in Dänemark herausfinden, wie können wir unsere Probleme lösen? Wie können wir Menschen einbinden?
Dänemark hat sich eines der weltweit ehrgeizigsten Klimaziele gesetzt. Und zwar soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 70% gesenkt werden. Und bis 2050 möchte das Land dann komplett klimaneutral sein. Mehr als 40% Reduktion sind bereits geschafft, aber ob es wirklich so erfolgreich weitergeht, daran haben einige Zweifel im Land.
Der Prozess wird sich verlangsamen, weil wir nicht genug grünen Strom haben für die ganze nachhaltige Produktion. Also muss was gemacht werden, und zwar schnell.
Mit starkem Wind, Dänemark und die Energiewende. Das sind diesmal die Gesichter Europas. Eine Sendung von Leila Knüppel. Auf seinem kurzen Weg zur Arbeit begegnet Søren Hermansen nicht nur seiner Mutter, sondern auch sonst noch jeder Menge Bekannter und Freunde. Klar, er lebt von Geburt an auf der kleinen Insel Samsø. Und diese Ostseeinsel ist nicht einmal 30 Kilometer lang und gerade einmal 8 Kilometer breit.
This is the old town hall.
And now it is.
Now it's a tourist office.
Knapp 4000 Einwohner leben hier. Immer weniger Kinder und immer mehr Rentner. Aber was tun, wenn die Jobs fehlen?
Wir können keine Menschen hierher locken, wenn es nichts zu tun gibt. Deswegen versuchen wir immer kreativ zu sein und neue Möglichkeiten zu finden, um Jobs zu schaffen. Das ist der wichtigste Punkt auf unserer Agenda.
Hermansen packt sein Auto vor der Energieakademie der Insel. Er ist Energieberater und er leitet die Akademie. Und hierher kommen Ingenieure, Politiker und Projektleiter aus Japan, aus China, aus den USA und aus fast allen europäischen Ländern, alle, um sich in Sachen Energiewende beraten zu lassen. Denn Samsø, das ist die grüne Vorzeigeinsel Dänemarks. Hier hat man die Energiewende schon gemeistert. Und bei allen Projekten war Hermansen mit dabei. Seinen Anfang genommen hat die grüne Wende von Samsø 1997. Damals sah es mit den Jobs auf der Insel noch düsterer aus als heute. Denn der Schlachthof hatte geradezu gemacht und das war einer der größten Arbeitgeber, erzählt mir Hermansen. Wo also neue Jobs herbekommen, fragten sich die Gemeindepolitiker der Insel und stießen auf eine Ausschreibung. Nach der Unterzeichnung des Klimaabkommens von Kyoto suchte die dänische Regierung Modellregionen für die Energiewende.
And for this they send out a competition to find a place in Denmark that could convert from fossil fuels to renewable energy in just 10 years.
Sie haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, um in Dänemark einen Ort zu finden, der in nur 10 Jahren von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umsteigen kann. Für den Wettbewerb musste man einen Masterplan einreichen. Wir sollten beweisen, dass wir alle fossilen Brennstoffe auf grüne Energie umstellen und hundertprozentig autark sein können. Wenn wir so viel reduzieren und produzieren könnten, dass unser CO2-Ausstoß negativ ist, dann hätten wir das Ziel erreicht.
If we could reduce and produce so much that our total carbon numbers were negative, then we were successful.
So mancher Energieexperte hätte vermutlich dankend abgewinkt, wenn man ihn gebeten hätte, gerade diese kleine Insel zur grünen Modellregion zu machen. Denn die Häuser waren wie das Salz auf einer Brezel zufällig über die Insel hingestreut, also fuhren hier alle Autos statt ÖPNV. Fast jedes Haus hatte außerdem eine eigene Ölheizung im Keller. Der Treibstoff dafür wurde per Schiff gebracht. Und der Strom, der stammte überwiegend aus Kohlekraftwerken und kam per Kabel auf die Insel. Und dann gab es noch die Dieselfähren als einzige Verbindung zum Festland. Samsø reichte trotzdem ein Konzept ein und Samsø gewann. Und nun musste die Insel liefern und die Ideen umsetzen. Nach einem kurzen Zwischenstopp im Büro in der Akademie steigt Hermansen wieder in sein E-Auto. Er möchte mir einige der Windräder zeigen. Denn sie sorgen dafür, dass Samsø mittlerweile mehr Strom produziert, als es eigentlich braucht.
Wir haben viel Wind heute. Alle Turbinen bewegen sich. Wir brauchen viel Energie. Deshalb denke ich, dass wir mit den Windturbinen leben müssen. Sie leisten gute Arbeit, diese Turbinen.
Einige der Windräder stehen im Meer vor der Insel, andere an Land. Stören tut das kaum jemanden. Klar, Windkraftgegner gibt es auch in Dänemark, sagt Hermansen. Auf Samsø allerdings nur ein oder zwei.
I think you can find one or two, but generally no, people are not against.
Das mag auch daran liegen, dass die Inselbewohner Anteile an einigen der Windräder kaufen konnten, also quasi an der grünen Energie mitverdienen.
So everybody on Samsø was invited to buy shares in a cooperatively owned wind project.
Jeder auf Samsø wurde eingeladen, Anteile an einer Windkraftanlage zu kaufen. Ich denke, das war eine super gute Idee. Denn dann war es nicht so, dass die Windkraftanlagen den Entwicklern oder Leuten von außerhalb gehören und das Geld dorthin fließt.
So that, I think that was a super good idea, because then it was not like developers or people from outside who owned them and where's the money going.
Die anderen Windräder wurden nicht als kooperative Anlagen errichtet. Stattdessen hat man an Bauern Lizenzen ausgegeben und die Bauern haben dann auf ihren Feldern die Windräder gebaut. Björn Tranberg beispielsweise. Ich treffe Tranberg, wie ein Blaumann und mit wettergegerbtem Gesicht stolz vor seiner Windturbine steht.
So, we can go inside.
We can go inside.
Dann führt er mich ins Innere. Er drückt lange auf dem Bedienungspanel herum, bis schließlich die Rotorblätter stillstehen. So könne man sich besser unterhalten.
And we was 50 farmers that asked for a license to build a wind turbine.
Wir waren 50 Bauern, die gerne eine Lizenz bekommen hätten, um eine Windturbine zu bauen. Es war ein harter Kampf um die Lizenzen.
And it was a way a hard fight who should have the license.
12 Millionen, etwa 1 Million Euro hat die Anlage gekostet. Damals wollte jeder der Bauern so ein Windrad haben, erzählt Tranberg. Denn feste Abgabepreise garantierten ein gutes Investment. Tranberg hat ein Händchen für gute Investitionen. Auch in die Offshore-Windkraftanlage der Insel hat er damals Geld gesteckt. Vor einigen Jahren ist die aber verkauft worden, erzählt Tranberg, an ein großes dänisches Unternehmen, das etliche Windräder betreibt.
And they have sold their company to an English pension company.
Und ihre Firma wurde wiederum an einen englischen Pensionsfonds verkauft. Also besitzt nun ein englischer Pensionsfonds die meisten Windanlagen auf Samsø.
Von der einstigen Idee, dass die Inselbewohner ihre Windkraftanlagen selbst besitzen und darüber bestimmen, ist also eher wenig geblieben. Das Big Business hat Einzug gehalten, sagt auch Søren Hermansen.
You say the green transition has been successful because we see more and more investments in it.
Die Energiewende war erfolgreich und es wird immer mehr in dem Bereich investiert. Das ist gut. Aber es gibt auch Nachteile. Es wird immer mehr zentralisiert, weil es sich um große Unternehmen handelt. Die Windkraftanlagen haben sich schnell entwickelt, sind nun unglaublich groß. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die Leute sagen, stellen wir die Windräder ins Meer, stellen wir sie weit weg, damit sie hier nicht stören. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Diese großen, riesigen industriellen Produktionsanlagen mit einer Höhe von 250 Metern sollten besser im Meer stehen. Aber ich denke, wir sollten auch zu kleinen Anlagen zurückfinden. Denn wenn wir immer mehr Wärmepumpen haben und immer mehr Elektroautos, dann brauchen wir auch mehr Strom. Und warum warten, bis der Strom irgendwo vor der Küste produziert wird, wenn wir auch vor Ort ein wenig von dem produzieren könnten, was wir benötigen?
And why wait for the power to be produced offshore somewhere if you could produce a little bit of what you needed locally?
Während ich Samsø besuche, ist die Erdbeerernte im vollen Gang. An fast jeder Hofeinfahrt gibt es ein aus Holz gezimmertes Verkaufsregal. Darin liegen einige Schälchen mit Erdbeeren und eine Metallbox mit Geldschlitz. Dass jeder Kunde den passenden Beitrag einwirft, scheint selbstverständlich zu sein. Auch sonst geht es hier auf der Insel sehr vertrauensvoll zu. Türen werden auf Samsø meist nicht abgeschlossen. Und als ich meinen Vermieter nach einem Schlüssel frage, zuckt er nur mit den Schultern. Den brauche ich hier nicht, sagt er. Das sei ja das Schöne auf der Insel. Über viele Probleme müsse man sich hier keine Sorgen machen. Auch der Klimawandel scheint hier auf Samsø auf handhabbare Größe zusammenzuschrumpfen. Dass möglichst kein CO2 mehr emittiert werden soll, da sind sich doch eigentlich alle einig, sagt Energieberater Sören Hermansen. Ja, und dann packt man das Problem halt an. Genauso wie die Samsøer ihren Rasen mähen, weil das halt gemacht werden muss. Oder abwaschen, weil die Spüle mit dreckigem Geschirr vollgestellt ist. Auf einmal wirkt alles sehr einfach. Sören Hermansen lenkt sein Auto von der Landstraße ab in eine Einfahrt. Er hält vor zwei Gebäuden. Sie sehen aus wie kleine Lagerhallen. Das ist eine der vier Fernwärmeanlagen der Insel. Von außen ziemlich unspektakulär.
And we are covering about 75% of all houses are connected to district heating.
Etwa 75% aller Häuser sind ans Fernwärmenetz angeschlossen. Das wird mit Stroh von den Bauernhöfen auf Samsø betrieben. Bei der Weizenernte bleibt das Stroh übrig. Und das verwenden wir als Treibstoff anstelle von Öl. Fernwärme ist sehr zuverlässig. Das System wird gewartet. Als Kunde musst du nur einfach die Heizung aufdrehen. Es ist also sehr praktisch. Und dann unterstützt man auch noch eine lokale Wärmeproduktion, die von uns auf Samsø kontrolliert wird. Und nicht von einigen Ölleuten aus Saudi-Arabien oder durch Putin und sein Gas. Wir haben also keine großen Preisschwankungen.
So we don't have any surprises in the price development.
I'm a little rusty, I don't know what happened.
Sören Hermansen fummelt am etwas verrosteten Vorhängeschloss zum Heulager, bis sich schließlich die Tür öffnet.
So here you can see the straw bales stacked over here. When it's after harvest, this house is totally packed.
Hier werden die Strohballen gestapelt. Nach der Ernte ist es hier pickepacke voll. Wir verbrauchen hier etwa 1500 Tonnen Stroh pro Jahr.
We use about 1500 tons of straw per year here, supplying this also.
Die Heuballen werden auf ein großes Laufband gelegt. Je nach Energiebedarf fahren die Ballen langsam oder schneller zu einer Art Schredder. Der zerkleinert das Stroh und dann geht es zum Ofen im Raum nebenan.
There's a big discussion if it's okay to burn biomass.
Es gibt eine große Diskussion darüber, ob es okay ist, Biomasse zu verbrennen, weil dabei Kohlendioxid freigesetzt wird. Wir nennen es CO2-neutral, weil es beim Wachsen die gleiche Menge Kohlenstoff aufgenommen hat, wie es bei der Verbrennung freisetzt. Aber politisch geht es in die Richtung, wir sollten aufhören, Biomasse zu verbrennen.
Politically there's a tendency we should stop burning biomass.
Hermansen geht in den Raum nebenan. Dort sind die Rohre zu sehen, durch die das gehäckselte Heu transportiert wird. Und in der Mitte steht ein mehrere Meter hoher Ofen. Durch eine kleine Klappe kann ich das Feuer brennen sehen. Dort wird das Wasser erhitzt, das zu den Häusern der Kunden fließt. Wer nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen ist, der heizt auf Samsø mit Wärmepumpen oder mit Pellets. Denn der Einbau von Öl- und Gasheizung, der ist in Dänemark schon seit 2016 verboten. Außerdem hat die Regierung schon vor Jahrzehnten hohe Steuern auf Heizöl erhoben und die fossilen Energieträger so verteuert. Es rentiert sich also einfach, auf Wärmepumpen umzustellen.
Die Menschen denken mit ihrem Geldbeutel. Sie müssen den Leuten zeigen, dies sind die geschätzten Kosten für die Installation. Und das ist das, was sie davon haben. Das ist dein Gewinn. Das Element, was steckt da für mich drin, ist wirklich wichtig.
Wenn Hermansen davon erzählt, klingt alles sehr pragmatisch und sehr einfach. Ganz anders als die emotional stark aufgeheizte Debatte über Wärmepumpen in Deutschland. Dass etwas gegen den Klimawandel gemacht werden müsse, da seien sich in Dänemark die Politiker aller Parteien einig, erzählt er.
Es sind nicht nur die grünen Hippies oder die Linken oder die Grüne Partei. In Dänemark verfolgen alle Parteien eine grüne Agenda. Das finde ich gut.
Gleichzeitig beobachtet er aber eine zunehmende Skepsis in der Bevölkerung.
Manchmal hat man sogar das Gefühl, dass die Leute sagen, so, jetzt haben wir genug getan. Wir sollten nicht so weitermachen. Und ich finde, das ist schade. Für mich ist Klimaschutz so etwas wie das eigene Haus, sein Umfeld vernünftig zu pflegen und zu erhalten. Es sollte für alle relevant sein.
It should be relevant for everybody.
Es sind nur wenige Minuten Fahrt bis zum Segelhafen, wo Hermansen eins der neuesten Klimaprojekte zeigen möchte. Touristen spazieren hier umher, sie holen sich am Imbiss Fischbrötchen oder Pommes mit dänischer Remoulade. Hermansen zeigt auf die hölzernen Hafengebäude und auf das Gelände am Steg. Überall sind Solarpaneele installiert. Der Strom wird in einer großen Batterie in einem der rot gestrichenen Holzhäuschen gespeichert.
Wenn die Boote anlegen und Strom haben wollen, können sie sich mit diesen modernen, computergesteuerten Ladestationen verbinden. Du lädst eine App über QR-Code runter und bezahlst mit Karte.
Die Gäste, die können dann entscheiden, ob sie jederzeit Strom zur Verfügung haben möchten, dann zahlen sie mehr, oder ob sie bereit sind, im Zweifel einige Stunden auf Elektrizität zu verzichten, dann zahlen sie einen geringeren Preis.
Jetzt lässt sich alles überprüfen und jeder zahlt genau so viel Strom, wie er auch nutzt. Und vielleicht zeigt dieses System, wie wir in Zukunft unseren Energieverbrauch etwas regulieren können.
An der Hafenmole ziehen wir dann Bilanz. Hat Samsø es geschafft, ganz auf fossile Brennstoffe zu verzichten, so wie der Plan es Ende der 90er Jahre vorsah? Es kommt ein wenig darauf an, wie man rechnet. Denn die Fähre, die gerade neben uns festmacht, die fährt nach wie vor mit Diesel. Und auch Verbrenner sind noch auf der Insel unterwegs. Wenn man aber den grün produzierten Strom aus den Windkraftanlagen on- und offshore dagegen rechnet, dann hat Samsø das Ziel erreicht. Die Insel ist klimaneutral. Sie ist sogar klimanegativ. So richtig zufrieden ist aber auch Hermansen mit dieser Rechnung nicht. Denn langfristig soll die ganze Insel ja unabhängig von Erdgas und Erdöl werden. Deswegen hat die Gemeinde auch lange daran getüftelt, wie die Fähre ohne fossile Brennstoffe angetrieben werden könne.
Next year, around this time, there will be a fully electric ferry going to Zealand, to Kalundborg.
Hermansen ist jedenfalls zuversichtlich und sagt, die erste E-Fähre nach Kalundborg, die wird schon im nächsten Jahr fahren.
Thank you. free both indoors and on the outside decks. Samsung-Hillary wish you a pleasant journey.
Mit der regulären Dieselfähre setze ich dann aufs Festland über nach Jütland. Klar, nicht überall in Dänemark geht es so mustergültig in Sachen Energiewende zu wie auf Samsø, aber trotzdem scheint überall etwas zu passieren. In der Zeitung habe ich zum Beispiel gelesen, dass gerade das größte Windrad gebaut wird. Direkt am Meer, in der Kommune Lemvig im Nordwesten Dänemarks. Es könnte nun zur Touristenattraktion werden mit über 200 Metern Höhe und 15 Megawatt. Ich beschließe, einen kleinen Abstecher zu machen und mir das Windrad anzusehen. Windkraft hat eine zentrale Bedeutung für die Energiewende Dänemarks. Mehr als 80% der Stromerzeugung stammt bereits aus Erneuerbaren, mehr als 50% aus Windkraft. Zu Beginn der 90er Jahre, da sah das noch ganz anders aus, da war Kohle der vorherrschende Brennstoff. Und jetzt macht sie weniger als 10% der Nettostromerzeugung aus. Die Zahlen, die hören sich ziemlich imposant an, doch die Stromerzeugung in Dänemark, die deckt nicht den Verbrauch. Das Land muss also Energie importieren. Schaut man sich den Energieverbrauch des Landes an, also das, was Dänemark an Strom tatsächlich benötigt, dann decken Erneuerbare etwas über 40%. Das ist noch immer doppelt so viel wie in Deutschland und einer der Spitzenwerte in Europa. Nur Schweden und Finnland und Lettland können mehr vorweisen. Aber um letztendlich klimaneutral den gesamten Strombedarf zu decken, da ist es dann eben auch für Dänemark noch ein weiter Weg. Das neue Riesenwindrad, das steht direkt am Wasser und ist so groß, dass man schnell jeglichen Maßstab verliert. Dass es eine Touristenattraktion sei, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber immerhin einige Autos parken in der Parkbucht direkt davor und ein paar Menschen sind ausgestiegen.
We are just here to see the big windmill. Yeah. With family. His family, they want to see the mill.
Yeah. Ah, okay.
Yeah.
Okay.
That's why we're here.
Sie und ihr Mann seien wegen ihrer Familie hier, erzählt mir Dörte. Die seien zu Besuch und die wollten unbedingt das neue Windrad sehen.
2800 people here in Lemvig Kommune who has bought a part of the mill.
2800 Leute aus der Kommune haben Anteile an dem Windrad gekauft und besitzen es nun gemeinsam.
So you are looking at your property.
Yeah.
Are you proud? How do
yeah.
you feel? How does it
Very
feel?
Proud.
Dörte und Jens haben auch welche gekauft. Das sei ein ziemlich gutes Investment, meint Dörte. So gut, dass es einen regelrechten Kampf um die Anteile gegeben hat.
We want 50 parts and we got 28.
Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte, auch hier in Dänemark. Denn die meisten Windräder werden auch hier von Großinvestoren finanziert, erzählt mir Dörte. Die Anwohner, die würden dann protestieren und das Genehmigungsverfahren würde sich in die Länge ziehen. Also eigentlich genau wie in Deutschland.
People doesn't want to live in nearby the windmills.
Die Leute wollen nicht neben einem Windrad wohnen. Aber bei dieser Anlage gab es keine Proteste. Nicht einen. Und bis die Genehmigung da war, hat es weniger als ein Jahr gedauert. Das ist ein Rekord hier in Dänemark.
The allowed to build it, it was under one year. And that's a record here in Denmark.
Manches in Dänemark scheint also genau wie in Deutschland zu laufen. Nur Dänemark hat eben einfach sehr viel früher mit der Energiewende begonnen. Die erste große Windkraftanlage, die wurde 1978 in Betrieb genommen. Und sie läuft noch immer. Seit 46 Jahren drehen sich die rot-weißen Flügel der Windkraftanlage. Ellen Lund Jensen kann aus dem Fenster seines Hauses sehen, wie sie durch den Himmel flügen.
Die Unternehmen sagten damals, bau so etwas bloß nicht. Es wird zusammenbrechen und die Flügel werden runterfallen. Amateure können so etwas nicht bauen. Da müssen Profis ran.
Amateurs cannot build anything. You have to be professional.
Jensen ist der Hüter der Windkraftanlage. Er wohnt nur wenige Meter entfernt. Mit seinem Elektroauto kommt er zum Gelände der Twin-Schule gefahren. Hier steht das 53 Meter hohe Windrad. Und hier hat alles mit der Idee der damaligen Lehrerin und Lehrer begonnen. Jensen führt mich ins Innere der Anlage.
It was during the oil crisis.
Es war während der Ölkrise. und wir nutzten Öl, um zu heizen. Und plötzlich konnten wir die Rechnung nicht mehr zahlen. Und dann haben die Lehrer entschieden, dass sie eine Windkraftanlage bauen, um ihre eigene Energie zu haben.
In dem recht breiten Turm der Anlage hängen einige Texttafeln und Fotos, eine Ausstellung, denn die Windkraftanlage, die ist mittlerweile fast ein wenig berühmt. Ein Foto aus den 70ern zeigt viele junge Menschen mit Helmen auf dem Kopf und Spaten in den Händen.
And this was the first digging when everybody was there.
Damals gab es noch keine großen Windkraftanlagen. Keine Flügel aus Fiberglas, fast nichts.
There were some people building small windmills in their own backyard because they could see that was a solution forward.
Es gab schon Leute, die kleine Windmühlen gebaut haben in ihren Gärten, weil man sehen konnte, das wäre eine Lösung für die Zukunft. Aber das wurde klein geredet in den Medien, in den Diskussionen, weil die Regierung und die Industrie Atomkraft haben wollten. Das galt als zukunftsweisend. Aber viele Dänen mochten keine Atomkraft. Es gab viel Protest dagegen. Wir wollten zeigen, dass es anders geht. Das war auch der Grund, weswegen diese Windkraftanlage so groß werden sollte. Weil man kann etwas nicht nur behaupten, man muss es beweisen.
Ein Megawatt Leistung sollte die Anlage liefern. Die größte Windkraftanlage der Welt sein. Etwas, was vorher halt noch nie gebaut wurde. Und dabei hatten die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich weder Ahnung von Betonmischen noch von Elektrotechnik oder Strömungslehre. Und Zeit hatten sie auch nicht, weil sie ja schließlich unterrichten mussten.
Also haben wir eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, um Freiwillige zu suchen. Und viele Leute kamen, weil sie sehen konnten, das ist etwas Interessantes. Und das ist etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Manche hatten Wissen, andere hatten keins. Sie kamen gerade aus der Schule. Aber sie haben es gelernt. Und natürlich waren da Ingenieure, die alles kalkulieren konnten und die Zeichnungen machen, die von den lokalen Behörden genehmigt werden mussten und für die Bank.
Die notwendigen Kredite, die hat die Lehrerschaft bekommen, weil sie wie in einer Kommune zusammenlebte und die Lehrerinnen und Lehrer auch ihr Geld gemeinsam verwaltet haben. Zusammen hatten sie dann genug Rücklagen. Und auch die Entscheidungen beim Bau, die wurden wie in einer Kommune basisdemokratisch getroffen. Das hat sich ja ziemlich praktisch erwiesen, sagt Ellen Lund Jensen, der selbst Lehrer an der Schule war.
The engineers, we had two and they sometimes was disagreed.
Die Ingenieure, wir hatten zwei. Manchmal waren sie unterschiedlicher Meinung. Und dann mussten sie erklären, warum meinst du das? Warum meinst du das? Und dann hat das Team entschieden, was zu tun war. Weil ganz am Anfang gab es keine Zeichnungen. Sie mussten alles selbst, ohne Vorlagen, entwickeln.
Because there was no drawings in the beginning. They had to develop everything themselves.
So entstanden beispielsweise die ersten Flügel aus Fiberglas weltweit. Eigentlich möchte Jensen mir die Flügel noch aus der Nähe zeigen und mit mir hoch auf die Anlage klettern. Das macht er mit über 70 noch regelmäßig. Aber dafür ist das Wetter heute zu schlecht und ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar dafür, weil ich Höhenangst habe. Stattdessen gehen wir zum Kontrollraum, um das Windrad zu starten. Die vergangenen Stunden war es nämlich wegen einer Gewitterwarnung abgeschaltet. Im Kontrollhäuschen verbindet Jensen die Anlage mit dem Stromnetz und steckt eine Floppy-Disk in den alten Rechner. Los geht's. 1978 drehte sich das Windrad zum ersten Mal und begann Strom zu produzieren. Mit einem Megawatt war es lange Zeit die größte Anlage der Welt und bis 2000 noch die größte Anlage Dänemarks. Sie war der Beweis, dass Stromgewinnung per Windkraft in großem Maßstab möglich ist und dass es mehr ist als die Idee von einigen wenigen Menschen, die als Ökospinner diffamiert wurden.
Wind speed and rotations per minute.
Okay. Jensen zeigt mir den Computerbildschirm und auf dem ist die Stellung der Windflügel zu sehen, außerdem die Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Aus einem Lautsprecher kommt außerdem ein tiefes Brummen, das ist das Brummen der Flügel, denn dort oben an der Windkraftanlage ist ein Mikrofon angebracht, damit Jensen hören kann, ob sich nicht irgendein Fehler eingeschlichen hat.
Where is the microphone?
It's up in the head there.
Okay.
Yeah.
Über 40 Jahre betreut Jensen das Windrad jetzt schon. Und er kennt nicht nur den Klang der Flügel, er kennt jeden Schalter, er kennt jede Schraube und er kennt jede Lötstelle auf den Platinen. Die Anlage und er, die sind allerdings mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Der Stromkonverter beispielsweise, der muss mal ausgetauscht werden, sagt Jensen. Nicht, weil er nicht mehr funktioniert, eigentlich läuft alles nach wie vor. Aber nur Jensen kann es reparieren. Und niemand anders kennt sich mit der alten Technik noch aus.
But that's the one we want to change, because nobody can repair it anymore.
Ah, okay.
Yeah. Und auch Jensen möchte halt irgendwann mal in Rente gehen und dann soll jemand anders seinen Job als Hüter des Windrads übernehmen. Und bis dahin muss die Windanlage leicht zu bedienen und leicht zu reparieren sein. Auf dem Computerbildschirm sehen wir, wie die Anlage sich langsam in den Wind dreht.
Yeah. What the hell?
Ja, und dann stinkt es auf einmal nach verbranntem Plastik und eine Fehlermeldung erscheint.
You see smoke from here.
Und von einer der Platinen windet sich eine kleine Rauchfahne empor und Jensen, der schaltet schnell alles aus. Dann ist klar, das Windrad wird heute wohl keinen Strom mehr produzieren. Stattdessen weiß Jensen, wie er den Rest des Tages verbringt, nämlich damit die verschmorte Lötstelle zu reparieren und den Fehler auf der Platine zu beheben.
We have had problems with this before.
Okay.
Yes.
Boy, hör sie nein! Yes! Sie nein!
Nein!
Sie nein! Sie nein! Routine eine, ob Routine Burns, ob Burne Burns weine. Sie nein! Sie nein zu ab. Sie nein! Sie nein! Sie fällen pro Hähnen, vor Elsa Maurice, über Snurketten.
Sagt Nein zu Atomkraft, heißt es in dieser Protesthymne. Die Anti-Atomkraft-Bewegung in Dänemark, die gilt als eine der ältesten und erfolgreichsten. Und dass Dänemark in den 70ern in Sachen Energiegewinnung einen anderen Weg eingeschlagen hat als die meisten anderen europäischen Länder, das hat auch mit dem Erfolg dieser Bewegung zu tun. In Aarhus besuche ich Anne und Hans. Die beiden sind von Anfang an bei der Anti-Atomkraft-Bewegung mit dabei gewesen und haben auch in Deutschland demonstriert. Anne beispielsweise war bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen in Brockdorf in Schleswig-Holstein 1981 mit dabei.
And that was like a picture of what we didn't want.
Genau so ein Bild wollten wir nicht in Dänemark. Wir haben uns Sorgen gemacht, weil wir einen friedlichen Protest wollten, einen gewaltfreien Protest. Wir wollten vor allem informieren. Die Idee war, wenn die Menschen genau über Atomkraft Bescheid wissen, wollen sie das nicht haben.
If people just know what nuclear power is.
Ich treffe Anne Lund und Hans Petersen in einem der Konferenzräume der Umweltorganisation Vivane Energie, erneuerbare Energie.
Es sind 74, something like that.
Wow. Yeah, 75.
Die beiden, die kennen sich schon seit Jahrzehnten, seit den 70ern als Studierende, als sich die beiden bei den Anti-Atomkraft-Protesten in Dänemark engagierten. Damals nach der Ölkrise hat die dänische Regierung überlegt, welche alternativen Energieformen es geben könnte. Und eine Option war Atomkraft.
And then when the utilities launched their plan on setting up nuclear power station.
Als die Pläne zum Bau eines Atomkraftwerks veröffentlicht wurden, gab es Leute wie Hans, die gesagt haben, da sollten wir etwas gegen tun. Und inspiriert durch Friends of Earth in den USA und die Friedensbewegung haben Menschen mit dem Protest begonnen.
The disarmament movement and other things. Some people start to set up the resistance.
Anne Lund ist schon etliche Male über die damalige Zeit interviewt worden, denn sie hat die Anti-Atomkraft-Sonne entworfen. Also das Logo mit der gelben Sonne und der Aufschrift Atomkraft? Nein, danke. Fragen dazu beantwortet sie deswegen inzwischen gar nicht mehr so gerne. Schließlich hat sie darüber schon in etlichen Interviews gesprochen. Und stattdessen erzählen mir dann die beiden, wie damals auch Ideen für erneuerbare Energien entstanden sind.
I think that is a very important aspect of the Danish movement. That was that it was not just an anti-nuclear movement.
Ich denke, ein wichtiger Aspekt in Dänemark war, es war nicht nur eine Anti-Atomkraftbewegung. Es ging genauso um erneuerbare Energien und ganz praktische Umsetzungen.
And for practical setting up. Yeah.
I think we could mention the Danish Folk High School.
Ich denke, wir sollten auch die Volkshochschulen erwähnen, weil viele junge Menschen dahin kamen. Wir haben meistens an erneuerbaren Energien gearbeitet. Etwas Positives, wo man optimistisch sein konnte, nicht nur gegen etwas. Und es war etwas Praktisches. Du konntest etwas bauen, für dich selbst. Du konntest es sehen, fühlen. Du konntest etwas erschaffen.
You could see it, you could feel it, you could do it yourself.
Beispielsweise hat Hans einen Heißwasserboiler entwickelt aus einer alten Heizung. Die hat er schwarz angestrichen und in der Sonne hat sich dann das Wasser in der Heizung schnell erhitzt, bis es fast kochte.
And then we went for the camping places.
Und wir sind dann damit auf Campingplätze gefahren, mit Kakaopulver dabei. Wir haben heißes Wasser gemacht für Kakao. Dann sind die Kinder gekommen und haben gefragt, warum macht ihr das? Weil wir über Atomkraft sprechen wollen. Dann haben die Kinder Kakao getrunken und wir haben mit den Eltern über Atomkraft diskutiert. Und dann sind wir zum nächsten Campingplatz gefahren, den ganzen Sommer lang.
An eine Begegnung auf einem der Campingplätze erinnert Petersen sich noch gut.
Da sind zwei Installateure gekommen. Sie haben das Thermometer gesehen. 98 Grad, sagt der eine zu seinem Freund.
Er sagt zu seinem Freund, er war ein Plumber, es ist unmöglich. Das ist korrekt.
Unmöglich. Doch, das ist korrekt. Und in dem Moment gab es so einen Wendepunkt. Sie haben dem Konzept vertraut. Es war möglich, so Wasser zu erhitzen. Großartig.
Hans Petersen hat jede Menge Papiere mit dabei, Studien und Unterlagen. Im Schafwollpullover die wild abstehenden Haare mittlerweile weiß. Anne Lund mit raspelkurzen, rot gefärbten Haaren. Schon nach wenigen Minuten unseres Gesprächs wird mir klar, wie gerne die beiden diskutieren, wie gern sie nachdenken, sich begeistern. Und ich kann ein wenig erahnen, wie mitreißend die damalige Zeit gewesen sein muss.
The alternatives meant really a lot in our campaign.
Und dann erzählt mir Anne Lund doch noch die Geschichte, wie sie die Anti-Atomkraft-Sonne entworfen hat. Schließlich verdeutlicht die auch ziemlich gut, was den Anti-Atomkraft-Aktivisten damals wichtig war und was sie von den Bewegungen in anderen Ländern unterschieden hat. Beispielsweise von Schweden.
They have left-wing movement with a fist, yeah. Yeah. Like a tree.
Dort gab es eine sehr linke Bewegung, die hatte als Symbol eine Faust, die wie ein Baum aussah. Und eine andere hatte als Bild eine schwangere Frau, umgeben von elektrischen Teilchen. Das eine sagte aus, wir sind links, das andere, es ist gefährlich. Und ich dachte, nein. Wir sollten uns nicht auf die Gefahren fokussieren, sondern die positiven Alternativen zeigen. Und wir sollten auf einen demokratischen Dialog setzen.
We should show the positive alternative. And we should keep up this thinking of a dialogue, a democratic conversation.
Sie überlegte damals lange, wie sich ein freundliches, positives Bild entwerfen ließe, mit Solar- oder Windkraft als Alternative. Bis sie dann an einem Frühlingstag vor einem Laden stand. Und der Laden, der hatte sein Schaufenster mit Sonnen dekoriert.
And I said, yes, the sun belongs to all of us.
Und ich habe mir gesagt, ja, die Sonne gehört uns allen. Und dann habe ich mir gedacht, die Sonne sollte smart aussehen, so nach dem Motto, ich weiß, dass es einen besseren Weg gibt. Und dazu ein nettes, demokratisches Gespräch. Also die Frage, Atomkraft?
Nuclear power?
Und dann die Antwort, nett und höflich, nein, danke. Du kannst höflich sein und trotzdem entscheidungsfreudig.
You can be polite, but you can also be decisive.
Erst produzierten sie 500 Anstecker, die waren aber nach kürzester Zeit weg. Und dann bestellten sie mehr, erst Tausende, dann Zehntausende, dann Hunderttausende. Und durch den Verkauf finanzierten sie teilweise ihre Anti-Atomkraft-Kampagnen. Die Proteste hatten Erfolg. 1985 entschied die dänische Regierung, dass in Dänemark keine AKWs gebaut werden. Und dass Atomkraft keine Option ist, war eigentlich Konsens in Dänemark, in allen politischen Parteien. Heute wird im Zuge der Klimakrise aber wieder über Atomkraftwerke diskutiert, über sogenannte SMRs, kleine modulare Meiler, An ihnen wird in Dänemark auch geforscht. Vor allem junge Menschen, die nicht viel über die Gefahren wüssten, würden sich für die angeblich so ungefährlichen Atomkraftwerke einsetzen, sagt Anne Lund.
I think mainly young men.
Vor allem junge Männer, aber auch junge Frauen. Es ist wie ein Generationenbruch. Und es gibt einige extrem rechte Parteien, die sich ganz klar für Atomkraft aussprechen. Der Rest der Parteien nicht. Aber junge Leute, nicht alle, aber ein Teil. Ich denke, für viele von ihnen ist Atomkraft ein schneller Weg, um das Klimaproblem zu lösen.
That's how we get the climate issue done by nuclear power, so to speak.
Dass in Dänemark bald aber ein AKW gebaut wird, das glauben die beiden nicht.
It would be a mad investment.
Es würde verrückt sein, darin zu investieren. Es würde sich nicht auszahlen. So ist die Lage zurzeit, denke ich.
So that's the situation for the moment, I think.
Ich fahre weiter, und zwar von Aarhus an der Ostküste von Jütland an die Westküste nach Esbjerg. Und sobald ich dort die Straße Richtung Hafen einschlage, muss ich regelmäßig überlange LKW überholen. Blinkende Lichter warnen mich vor den Fahrzeugen. Sie alle transportieren Flügel von Windanlagen. Und diese Flügel werden dann in Esbjerg im Hafen auf Schiffe geladen. Ursprünglich hat die Öl- und Gasindustrie Esbjerg groß gemacht. Das war nach der Ölkrise in den 70ern. Damals hat Dänemark damit begonnen, den Rohstoff zu fördern. Und auch heute ist Dänemark noch einer der größten Produzenten von Öl und Gas in der EU. Von Esbjerg geht es zu den Förderplattformen raus. Aber mittlerweile ist es so, dass auch ein Großteil der Windkraftanlagen über den Hafen von Esbjerg verschickt wird. Deswegen bin ich aber gar nicht unterwegs nach Esbjerg. Auch nicht, weil in einem der alten Ölfelder im Meer vor Esbjerg mittlerweile CO2 eingelagert wird, sondern ich bin da, um mir die nagelneue Meerwasserpumpe anzusehen, die hier gebaut wurde. Jesper Frost Rasmussen ist es schon gewohnt, für Interviews auf die Baustelle im Hafen rauszufahren. Der Bürgermeister von Esbjerg schlüpft im Baucontainer in die Schutzschuhe, er setzt sich den Helm auf und geht dann an den Baufahrzeugen vorbei zum Gebäude mit der Wärmepumpe. Mit dabei ist außerdem Pressesprecher Hans-Christian Damm-Obel von Dyn für Süning. Deine Versorgung heißt das übersetzt und ist das lokale Fernwärmeunternehmen.
How often have you been here for interview at the heat pump?
Oh, several times.
Aus Deutschland kommen viele Journalisten, sagen die beiden. Die Geschichte ist ja auch einfach zu gut.
But it's an interesting story and,
MAN, ein deutsches Unternehmen, baut in Dänemark eine technisch innovative Meerwasserwärmepumpe, während es in Deutschland mit der Wärmewende nicht richtig vorangeht. Es ist die weltgrößte Wärmepumpe ihrer Art. Mit 70 Megawatt.
This is of course something that wasn't tried in this size before.
So etwas wurde in dieser Größe noch nicht gebaut. Es gibt viele Wärmepumpen kleinerer Bauart auf der Welt. Aber das hier ist die erste, die so groß ist. Das ist ein Risiko, so etwas zu bauen.
But this was the first one in this size and that's of course there's a risk.
Bald soll sie Fernwärme für bis zu 27.000 Haushalte bzw. 100.000 Menschen erzeugen. Denn das Kohlekraftwerk im Hafen, das bislang einen Teil der Fernwärme für Esbjerg und Umgebung geliefert hat, das soll demnächst abgeschaltet werden. Denn Dänemark möchte bis spätestens 2030 ganz auf Kohle verzichten. Nicht nur Journalisten kommen hierher, auch viele Ingenieure und Politiker. Und sie wollen sich ansehen, wie die Wärmepumpe funktioniert, sagt Dam Obel vom Fernwärmeunternehmen. Er zeigt in Richtung Wasser.
The seawater.
Das Meerwasser kommt durch zwei Leitungen.
You can almost see the ship down there.
Dort, bei dem Schiff am Ende des Hafens, 6 Meter unter der Wasseroberfläche, wird das Wasser für die Wärmepumpe eingesogen.
6 Meter below we have our intake, where we suck in the water.
Dem Wasser wird 3 Grad Wärme entzogen und mit dieser Energie wird dann im Innern der Anlage flüssiges CO2 zum Verdampfen gebracht. Und dieses CO2 erhitzt sich dabei auf etwa 90 Grad und damit wiederum wird Wasser für die Fernwärmeheizung erhitzt. Allerdings braucht so eine Wärmepumpe jede Menge Strom und diesen sollen Offshore-Windanlagen bringen. Denn nur wenn der Strom grün und bezahlbar ist, dann sind Wärmepumpen letztendlich auch sinnvoll und nachhaltig. Rasmussen öffnet die Tür zur Halle, in der die Meerwasserpumpe steht. Wir gehen eine Metalltreppe hoch und dann stehen wir vor einer Glasscheibe. Durch die können wir auf die glänzenden Rohre und Geräte schauen.
So, yes, here we are.
Eine 2-3 Stockwerke hohe Halle voller Technik.
This is the vaporizer, Verdampfer.
Zwischen den glänzenden, meterhohen Leitungen und Gerätschaften gehen noch einige Männer in Arbeitsanzügen herum. Eigentlich sollte die Meerwasserpumpe jetzt schon laufen, aber der Start verzögert sich. Spätestens mit der Heizsaison im Herbst muss sie aber einsatzbereit sein. Ob Rasmussen sich nicht ein wenig Sorgen macht bei all den Innovationen? Nein, nein, sagt er.
Well, as I'm an engineer myself, so I'm not scared.
Von den Diskussionen über Wärmepumpen und das Heizungsgesetz haben Journalisten aus Deutschland Rasmussen schon erzählt, aber so etwas gäbe es hier nicht in Esbjerg, sagt er.
The question you ask is the one that every German media asks me.
Alle Journalisten aus Deutschland fragen mich das. Wie ist es mit den Leuten gelaufen? Welche Sorgen und Anliegen haben sie? In Dänemark gibt es aber nicht solche Bedenken wie in Deutschland. Unsere Bürger und Bürgerinnen erwarten von uns, dass wir Lösungen finden, um auf grüne Wärme umzuschwenken. Sie kennen Fernwärme seit 40 Jahren. Alles läuft ohne Probleme. Es ist billig. Du musst als Nutzer nichts machen, außer die Rechnung monatlich zahlen.
Bereits
1979 wurde eine Wärmeplanung für Kommunen verpflichtend und diese mussten Vorranggebiete für Nah- und Fernwärme festlegen. Heute heizen über 60% der Däninnen und Dänen mit Fernwärme. Darüber hinaus wurden fossile Energieträger deutlich höher besteuert als in Deutschland. Öl- und Gasheizungen, die dürfen schon seit Jahren nicht mehr eingebaut werden. In Deutschland dagegen stammt noch über 70% der Wärmeenergie aus fossilen Energieträgern. Und noch eine Besonderheit gibt es in Dänemark. Die kommunalen Energieunternehmen wie Dynfos Hyning, die dürfen keine Profite machen, sondern die müssen die Überschüsse über Preissenkungen entweder an die Kundinnen und Kunden weitergeben oder sie müssen eben in neue Projekte investieren. Gleich neben der Halle mit Esbjergs nagelneuer Meerwasserwärmepumpe steht ein anderes neues Gebäude. Hans-Christian Obel, der Pressesprecher vom Fernwärmeunternehmen, der hat den Schlüssel dazu.
Where are we now?
Now we are in the distribution center.
Nun sind wir im Distributionszentrum.
This is where we receive the return water from the customers.
Hier kommt das Wasser von den Nutzern zurück und wird dann wieder zu den unterschiedlichen Heizanlagen geschickt, um wieder erwärmt zu werden. Dann kommt das erhitzte Wasser wieder hierhin und wird dann zu den Nutzern geschickt.
And be sent out to the customers.
Das hier ist also das Herzstück der Fernwärmeanlage für Esbjerg und den Nachbarort Varde. Hier entscheidet sich letztendlich, wie das Wasser für die Heizungen erwärmt wird. Denn neben der nagelneuen Wärmepumpe hat das Unternehmen noch einen Pelletofen und ein Großteil der Wärme wird aber nach wie vor durch eine Müllverbrennungsanlage geliefert. Und auch eine Öl- und Gasanlage hat das Fernwärmeunternehmen noch. Nur das Kohlekraftwerk, das wird demnächst abgeschaltet. Wenn es kalt draußen ist, dann läuft alles auf Hochtouren und im Sommer können dann einzelne der Heizkomponenten abgeschaltet werden. Es ist also ein flexibler Wärmemix und keinesfalls ein grüner. Denn bisher entscheidet das Distributionszentrum nicht nach CO2-Neutralität, sondern nach dem günstigsten Preis für den Verbraucher.
We are regulated by laws.
Wir sind per Gesetz daran gebunden, die günstigste Wärmequelle auszuwählen. Wir brauchen nachhaltige Lösungen und das ist auch unser Ziel. Aber bis 2025 schaffen wir das nicht, aber bis 2030. Wir haben unseren Kunden garantiert, dass ihre Heizung läuft. Wir können deswegen nicht alles auf einmal ändern.
So we cannot change everything at once.
Bis 2030 soll aber alles CO2-neutral sein, sagt Obel. Bis dahin gibt es also noch jede Menge zu tun.
But we have to look into the mixture and saying, okay, now oil is not part of the mixture within 2 years.
Wir müssen uns den Mix ansehen und sagen, okay, Öl soll in 2 Jahren nicht mehr Teil des Energiemixes sein, Erdgas nicht mehr in 5 Jahren. Was nutzen wir stattdessen? Es könnte zum Beispiel Abwärme von Industriebetrieben sein. Wir hoffen, die Abwärme wird Erdgas und Erdöl ersetzen, vielleicht sogar Biokraftstoff.
Natural gas and oil. Bio-oil perhaps also.
Auch Bürgermeister Rasmussen hat den Plan, Esbjerg bis 2030 insgesamt CO2-neutral zu machen. Das sei möglich, glaubt er.
We actually just yesterday had a report saying where are we in the city council.
Gerade gestern gab es einen Zustandsbericht dazu im Stadtrat. Es ist noch immer eine ziemliche Herausforderung und wir müssen viel tun, weil es ja nicht nur um das Jetzt geht. In Zukunft werden wir hier in Esbjerg auch viel Wasserstoff produzieren und dafür brauchen wir noch mehr Energie.
But when we are looking into more activities in producing hydrogen, we need a lot of more electricity. So there's two projects on 1 gigawatt each.
Es gibt 2 Wasserstoffprojekte mit je 1 Gigawatt. Sie sind also mit die größten in Europa. Und sie brauchen Strom, um grünen Wasserstoff zu produzieren, der für den Schwerlastverkehr in Dänemark benötigt wird. Aber es ist auch eine Pipeline nach Deutschland geplant. All das entsteht nicht von einem Tag auf den anderen. Das sind große Infrastrukturprojekte. Aber das sind so unsere nächsten Pläne.
Rasmussen schlüpft aus seinen Sicherheitsschuhen und setzt den Helm ab. Er muss zurück ins Rathaus.
Okay.
In den kommenden Wochen wird aber sicher noch einige Male hier rausfahren, um Besuchern die Meerwasserpumpe zu zeigen. Denn andere Städte, die wollen jetzt ähnliche Anlagen bauen. Aalborg beispielsweise. Dort soll die Meerwasserwärmepumpe noch größer werden.
Ich denke nicht, dass man unser Projekt hier 1:1 übernehmen kann. Aber man kann sich inspirieren lassen durch unsere Lösungen, unsere Fehler und unsere Gedanken bezüglich des Projekts. Das kann auf jeden Fall Menschen inspirieren.
Das war Mit starkem Wind, Dänemark und die Energiewende. Eine Sendung von Laila Knüppel. Die Redaktion hatte Katrin Michaelsen, Regie Babette Michel, Ton und Technik Jens Müller. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.